Die Überschrift: Wachet, seid bereit. Und dazu zwei Bibelverse aus Matthäus 24, Vers 42 und 44. Vers 42: Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Vers 44: Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Corona kam plötzlich und erstmal Schockstarre. Was ist jetzt? Dann kam dieser Krieg auch relativ plötzlich und doch vorab zu sehen. Und genauso plötzlich auch jetzt der Krieg im Gazastreifen, über Nacht. Ein Überfall, den keiner so erwartet hat. Obwohl man weiß, die Situation ist nicht leicht. Wachet, sagt Jesus. Ich denke an den Wecker, der morgens klingelt. Erstmal ausmachen, weiter schlafen. Wir mögen es nicht, geweckt zu werden. Heute Morgen klingelte der Wecker bei uns um 6, bei dir 5:45. Lieder wäscht sich erst die Haare, dann ich. Ich war aber auch schon wach, aber aufstehen, es ist so schön warm im Bett, oder? Und dunkel war es auch noch. Und die gegenwärtigen Ereignisse sind auch wie ein Wecker, der uns ruft, aufzustehen, aus geistlicher Bequemlichkeit aufzuwachen. Und ich habe so festgestellt, ja, man kann auch in seinem geistlichen Leben sich sehr gemütlich einrichten. Mit gemütlichen, guten geistlichen Themen. Die sind schön, die sind nett, über geistliche Wahrheiten. Man kann theologisch philosophieren, ist alles gut, muss ja nichts mit dem Leben zu tun haben praktisch, aber es ist schön. Und plötzlich passiert was und man merkt, ups, die Welt ist aber anders. Die Gemütlichkeit ist nicht mehr. Und so kann man das, was geschieht, wirklich auch als Wecker Gottes erkennen, aufzuwachen? Ich denke an eine Situation vor 3,5 Jahren in Osnabrück. Es war ein Ranger-Wochenende und Corona war gerade angefangen. Und am Freitagabend haben wir uns versammelt, dort in dieser Freizeitstätte mit etwa 40 Leuten. Und plötzlich, ich sah dann noch vor der Abendveranstaltung die Nachrichten und las, dass eine große christliche Konferenz mit 3000 Teilnehmern abgebrochen wurde. Eine große christliche Konferenz irgendwo im Süden, Karlsruhe oder sonst wo, wurde abgebrochen. Alle wurden nach Hause geschickt, weil einer der Leiter, das war der Pastor, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, von der großen Ekklesia aus Nürnberg, der hatte Corona. Und ich weiß noch, ich sehe mich noch in meinem Raum, wo ich da schlief, und ich habe gesagt, meine erste Reaktion: Herr, wie kannst du das zulassen? Das ist eine christliche Konferenz, geht doch um dein Reich. Und der zweite Gedanke war: Wenn Gott das zulässt, dann will er uns etwas sagen. Und ich habe mich gefragt, was will Gott mir und uns sagen, wenn er es zulässt, dass eine Leiterkonferenz mit 3000 Teilnehmern, die alle nach Hause geschickt werden. Und ich hörte, bis heute höre ich dieses Wort: Gebet. Ich stellte mir diese Frage, und ganz klar stand mir das Wort Gebet vor Augen. Und seit 3,5 Jahren begleitet mich das. Und mein Eindruck ist zunehmend und beständig, dass damit Gott nicht meint, dass wir noch eine Gebetskonferenz haben und noch einen Input und noch irgendwas. Man kann ja viel Input und viel lernen, sondern dass Gott meint, beten. Ich muss nicht noch eine Konferenz besuchen. Und ich empfand und empfinde sehr stark, dass Gott sagt, uns Christen, betet mehr. Nicht im Sinne von Leistung, sondern im Sinne von, sucht mehr meine Gegenwart. An jeden Einzelnen. nicht noch eine Konferenz. Die können natürlich auch gut sein und hilfreich. Das ist eins der Erlebnisse, was ich als persönlich als Wecker erlebt habe. Und ich bemühe mich, da dran zu sein. Und der Druck der Ereignisse, irgendwo, es ist eine Zeit, eine Ruhe ist weggegangen. Es ist ein permanenter Druck durch die Nachrichten, durch das, was geschieht. Vielleicht auch persönliche Lebensumstände. Und ja, es ist Zeit zum Beten. Oder auch hier dieser, seid bereit. Darum seid auch ihr bereit. Ihr wisst ja nicht, was Rangerarbeit ist. Oder? Pfadfinderarbeit? Da gibt's ein Motto. Das heißt, sei bereit. Das machen wir jedes Mal, jeden Freitag beim Pfadfindern. Der Rangergruß und dann sei bereit, allzeit bereit für Jesus, alle. Und als ich diesen Vers hier las, war ich erstmal geschockt und erschrocken und habe gedacht, es ist ja krass, in welchem Zusammenhang dieser zwei Worte stehen, sei bereit. Sie stehen im Zusammenhang mit der Endzeitrede Jesu, das heißt Endzeitrede, so nennen wir das. Es war ja die Frage der Jünger, was kommt, bevor du kommst, Herr, bevor du wiederkommst. Und da erklärt Jesus das alles und dann sagt er, seid bereit. Und um wie viel mehr gilt das auch heute. Ich erinnere mich in die Bibelschulzeit 1989, 1990. 81 habe ich mich bekehrt. Als junger Christ habe ich die Texte alle gelesen. Und habe gedacht, oh, das ist Zukunftsmusik. Alles, was da steht, was passiert, bevor Jesus wiederkommt, das, für mich war das ganz klar Dinge, die in der Zukunft liegen. Dass manches sich schon erfüllt hatte, hatte ich nicht so auf dem Bildschirm. Aber als ich junger Christ war, das war in der Mitte der 70 fetten Jahre in Deutschland und Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945 bis 2015 ungefähr, kann man sagen. Es waren die fetten Jahre. Es waren die guten Jahre des Friedens, des Wachstums. Man hat es gemütlich, man hat es warm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist alles Zukunftsmusik. Und 89, 90 auf der Klassenfahrt mit der Bibelschulklasse waren wir in Esslingen in einem Gottesdienst und ich las morgens in der stillen Zeit diesen Text. Und das erste Mal habe ich in meinem Leben empfunden, ja, die Liebe erkaltet. Das ist jetzt keine Zukunftsmusik mehr. Das hat schon angefangen. Es fängt an. Und ein berühmter Satz, den man ja hört, ich muss jetzt erstmal was für mich tun. Wie kann ich andere lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? So manch ein Christ hat sich verabschiedet aus der Mitarbeit mit diesem Satz. Ich muss mal erstmal was für mich tun jetzt. Da habe ich gedacht, ja, ich sehe das persönlich nicht so. Ich kenne keinen, der diesen Satz zum Lebensmotto gemacht hat, dass er dadurch ein besserer Mitarbeiter wurde. Im Gegenteil, die Mitarbeit war meistens beendet. Denn das um sich selber drehen, das hat nie ein Ende. Das ist nie genug. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sollten uns mehr um Jesus drehen als um uns selbst. Das ist heilsamer und besser und motivierender und heilt das Herz und erneuert auch. Was heute geschieht, nagt an unseren Herzen. Wir sind mittendrin in dem, was Jesus vorausgesagt hat. Und das sind ja nicht nüchterne Fakten, die uns da begeben. Wenn ich das höre, was da in Israel passiert ist, da wird mir schlecht. Das ist ja kaum zu ertragen. Die Leute im israelischen Parlament, denen wurde gezeigt, was gemacht wurde. Die sind heulen raus, die brauchten Betreuung. Das will ich ja gar nicht beschreiben. Wenn ich an die Ukraine denke, 460.000 tote junge Ukrainer, sagt man. Die Ukraine sagt es nicht, aber sie widerspricht dem auch nicht. Ich denke an diese jungen Männer und Frauen. Im April war die Möglichkeit eines Kompromisses durch Erdogan und durch den israelischen Ministerpräsidenten, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, selbst Zelensky hat zugestimmt. Die USA und besonders Johnson, England haben Nein gesagt. Mir fehlen die Worte. Das reißt an einem. und die Gefühle fahren Achterbahn und auf der anderen Seite möchte man den Weg mit Jesus gehen. Wachet. Das ist ja so allgemein. Ich habe 4 Punkte von diesem Text her, auf die ich etwas eingehen möchte. Das erste, wozu Jesus uns aufruft, ist wachsam zu sein in Bezug auf Verführung. Das zweite, wachsam in Bezug auf überhandnehmende Ungerechtigkeit und erkaltende Liebe. Das dritte, wachsam in der Haltung zu Israel, Gottes erwählten Volk. Und das vierte, wachsam in der Bereitschaft zu dienen. Wachsam in Bezug auf Verführung. Jesus sagt als erstes auf die Frage der Jünger, das pfeift immer so ein bisschen. Ist das? Ah ja. Was? Nee, bei mir aber. Jesus sagt auf die Frage der Jünger als allererstes, seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Und im Vers 11, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Okay, das liest man so und denkt, naja gut, mich trifft das nicht. Denkt man. Aber Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten sich erheben, und damit meint er nicht Propheten anderer Religionen oder politischer Art innerhalb der Christenheit. Es werden Propheten kommen, die Falsches lehren, und viele werden folgen. Also das ist für mich ein Punkt, aha, aufwachen, Wecker, Moment mal. Das ist ja heute, das war ja schon 2000 Jahre und das ist heute besonders. Denn das wird ja besonders stark sein, bevor Jesus kommt. Und dem Tag sind wir nahe. Was ist Verführung? Einen Menschen dazu zu bringen, freiwillig etwas Gutes aufzugeben, was man unter normalen Umständen und reiflicher Überlegung nie tun würde. Der Verführer malt ein Bild, das einredet, dass man mehr bekommt, verschweigt aber die Kosten, was dahinter kommt, sondern lügt. Die Schlange hat zu Eva und zu Adam gesagt, Adam muss das ja mitgekriegt haben, Moment mal, was ihr habt, ist nicht genug. Und sie hatten es vollkommen, perfekt, es war alles da. Es ist nicht genug, ihr könnt mehr kriegen. Das ist der verlockende Gedanke. Die Werbung, der Werbung geht es nicht um unser Wohlbefinden. Es geht ums Geld. Den Medien geht es nicht um die Wahrheit. Das sollte uns bewusst sein. Wir müssen nicht alles glauben. Den Medien geht es nicht um die Wahrheit, sondern um Einschaltquoten, Geld, Macht, Einfluss und Anerkennung. Und politische Beeinflussung, sage ich mal, und sonstige. Das ist Verführung. Deswegen rede ich nicht alles schlecht, aber der gute Rat, sich breit zu informieren, grundsätzlich. Im Glauben, und darum geht es hier, wo Jesus uns ruft, wachsam zu sein, geht es um den Angriff unserer Beziehung zu Jesus. Satan stört das nicht, wenn wir streiten. Im Gegenteil. Wenn er ein Thema findet, wir sind, oh, das ist gut gemacht, sagt er zu Dämon A oder B, weiter so. Satan stört es auch nicht, wenn wir überaktiv, weiß ich, in 5 Jahren 3-mal die Tapeten wechseln in der Gemeinde. Das ist auch richtig aktiv. Machen wir nicht. Aber was Satan wurmt, was er nicht abkann, was negative Reaktionen auslöst, ist, wenn er sieht, dass ein Christ Jesus liebt und in enger Beziehung zu Jesus lebt. Punkt. So. Das ist sein Ziel. Satan geht zwar nicht um die Theologie oder sonst was. Es geht ihm alleine um deine und meine Beziehung zu Jesus. Ist sie liebevoll? Ist sie eng? Und sein Ziel ist, den einzelnen Christen und ganze Kirchen weg von Jesus zu bringen. Man liest immer wieder in der Verfolgung, Kirche der Verfolgung, es ist heute der Sonntag der verfolgten Kirche übrigens. Wenn den Leuten gesagt wird, du brauchst nur Jesus absagen, dann kriegst du alles. Bist du frei. Das ist Satans Ziel. In der westlichen Welt bei uns tut er das, indem er Gottes Gebote angreift. Und der Trick in unserer Region, in unserem Land, in unserem Europa, Jesus wird getrennt von seinen Geboten. Da ist einerseits der liebe Heiland, der barmherzige Heiland, der alles versteht, der alles ja, gut findet. Und andererseits, im Gegensatz zu Jesus, werden seine Gebote gebracht, die ja leicht den Anruch, den Geruch von Gesetzlichkeit und Strenge und dergleichen hat. Das gibt man dem bei. Und jeder, der Gebote benennt oder sogar fordert, ist ja schnell in der rechten Ecke oder sonst wo abgekanzelt. Das ist so. Satans Ziel war, die Beziehung von Eva und Adam mit Gott zu zerstören. Der Angriff geschah übers Gebot. Übers Gebot. Nee, stimmt nicht, was Gott sagt. Das muss man nicht so machen. Eine finnische ehemalige Innenministerin, Päivi Räsänen, hat zurzeit einen Prozess, weil sie öffentlich gesagt hat, gelebte Homosexualität ist Sünde. Ihr Mann ist Pfarrer in der evangelischen Kirche und das Ganze im Zusammenhang mit dem Christopher Street Day, den die evangelische Kirche Finnlands positiv begleitet. Ihr Mann ist Pfarrer, sie selbst steht klar, ich schätze mal ihr Mann auch. Und jetzt macht man ihr den Prozess. Und gesagt wird, sie, was die Bibel sagt, das ist eins, aber was sie sagt, das ist kriminell, das ist verachtend, das ist provozierend, beleidigend. Das kann man so nicht sagen. Und ich muss mich auch heute fragen, was sage ich noch? In Deutschland ist eine ähnliche Richtung. Der Pfarrer Latzel aus Bremen hat auch immer noch einen Prozess am Hals. In erster Instanz freigesprochen, sie auch. Aber die Staatsanwältin hat gesagt, nee, nichts frei. Das wird wieder aufgerollt. Ende des Monats soll das Urteil verkündigt werden, also diesen Monat. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel, das Selbstbestimmungsrecht, wo jeder jetzt sein Geschlecht jährlich ändern kann und eintragen lassen kann im Ausweis. Die evangelische und katholische Kirche begrüßt das. Ich sage das nicht fingerzeigend, aber ich sage das, hier sind Entwicklungen, die mich aufhorchen lassen. In der Idea-Spektrum nachzulesen. Dann die liberalisierte Abtreibung. Die Änderung des Paragraphs 218, und zwar Abtreibung bis zur 22. Woche, das ist 5,5 Monate. Fast 6 Monate altes Embryo. Die evangelische Kirche und die Diakonie Deutschland begrüßen das. Und ich denke so, das macht natürlich auch mit den einzelnen Christen etwas, die herausgefordert sind. Was ist denn nun? Und das sage ich ja nicht, mit dem Finger zu zeigen oder irgendjemanden abzuurteilen, aber das sind Entwicklungen, die da sind. Und da sehe ich das Werk des Widersachers, der über das Gebot und das Aufheben des Gebotes nicht Freiheit verkaufen will und Toleranz und Respekt und Achtung und Lebenserfüllung, sondern der ein einziges Ziel hat, Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus zu trennen. Denn Jesus sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist die Situation. Petrus spricht von falschen Lehrern, die verderbliche Irrlehren einführen und den Herrn verleugnen, der sie losgekauft hat. Freiheit versprechen und doch Knechte des Verderbens sind. Das ist genau die Situation. Und wie gesagt, in der Verführung geht es nicht um gesetzliche Haarspaltereien, sondern es geht um die Beziehung zu Jesus. Und Jesus hat gesagt, wer mir folgen will, der folge mir. der tut das, was ich gesagt habe. Und Gottes Gebote sind einfach und klar. Wie kann man dieser Entführung entgehen? Wie kann ich wachen, indem du dich klar an die Bibel hältst? Sie ist einfach und klar verständlich, indem wir uns immer wieder klar machen, Jesus ist der gute Hirte, er weiß, wo es lang geht, nicht ich. Ich frage ihn und er fragt mich nicht, was ich dazu denke. Der gute Hirte führt. Das mache ich mir klar, wenn ich die Bibel lese. Ein weiterer Punkt, im Gebet zu bleiben. Der Geist ist willig, aber das Fleisch schwach. Der Geist weiß morgens um 7, ich muss aufstehen zur Arbeit oder zum Gottesdienst oder sonst wohin. Das Fleisch will schlafen. Und so ist es auch in, man merkt es auch, wenn da Fragen kommen, hier feiern im Gotteshaus, ja, wie ist das? Streng oder lockerer? Und auch in anderen Fragen. Das Fleisch gibt lieber nach, ist großzügig. Ich will keinen Stress, um des lieben Friedens willen Toleranz. Der Geist ist wach, soll wach sein. Nee, stopp mal, Moment mal. Wir können nicht alles, wir machen nicht alles mit. Nicht, weil wir gesetzlich sind, sondern Moment mal, unser Herr hat doch uns klare Vorgaben gegeben. Das Gebet ist so wichtig. Und dann auch die Gemeinschaft mit Christen, die wirklich mit Jesus auf dem Weg sind. Wachet in Bezug auf Verführung. Der nächste Punkt, Wachsamkeit in Bezug auf die erkaltende Liebe. Da sagt Jesus in Matthäus 24, 12 und 13, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird auch selig. Der wird selig. Das ist auch so ein Vers, wo man ja im Allgemeinen drüber wegliest. Erkaltende Liebe kann mich nicht treffen. Ich bin auch Christ. Aber beim zweiten Blick, die Liebe wird in vielen erkalten. Ups, da ist doch eine Gefahr. Da ist eine Gefahr, dass etwas in meinem Herzen passieren könnte, was ich vielleicht gar nicht mitkrieg, was ich gar nicht realisiere, weil das alle machen, weil alle machen es ja eh richtig, denkt man. Und ich muss aufwachen. Ich muss aufpassen. Aufstehen vom Schlaf. Ups, wie sieht das in meinem Leben aus? Jesaja dachte auch, ich bin ganz okay. Dann erlebt er Gott, die Gegenwart Gottes, und ist geschockt, ich sterbe. Ich bin unreine Lippen und lebe unter einem Volk unreiner Lippen. Das hat er vorher gar nicht mitgekriegt. Geschlafen. Geistlicher Schlaf. Und das ist auch hier so. Paulus sagt im 2. Timotheus 3, 1 bis 7. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Jetzt kommt's. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Das heißt, da lebt jeder sein eigenes Ding. Dann zieht man den frommen Mantel über, das fromme Mäntelchen, alles ist gut. Du bist okay, ich bin okay, wir alle machen Fehler, ist nicht so schlimm, wir sind großzügig. Frommes Mäntelchen, das ist gut. Religion ist das fromme Mäntelchen. Hier steht, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Was wird hier verleugnet? Worauf werden wir aufmerksam gemacht? Jesus. Jesus ist doch die Kraft. Das ist ja nicht eine neutrale Kraft, wie ein Elektromotor. Es ist eine Person. Jesus verändert. Er verändert uns dahingehend, dass wir Gottes Ordnungen, Gottes Gebote bejahen können und auch leben können. Ist doch nicht gut, hochmütig zu sein, prahlerisch, geldgierig, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos und so weiter und so weiter. Ist doch nicht gut. Religion duldet das. Da wagt keiner mit dem anderen was zu sagen. Es findet keine innere Veränderung mehr statt. Es ist nicht der Klimawandel mit CO2, es ist der gesellschaftliche Klimawandel. Man liest es auch in säkularen Quellen, Medien, dass der Umgang wird immer härter, konfrontativer. Es gibt nicht mehr Meinungsaustausch, Diskussion verschiedener Meinungen. Entweder hast du die richtige Meinung oder du bist rechts, bist ein Radikaler, musst vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Ursache dieser Entwicklung, die Missachtung des Gesetzes. Ein Bereich ist mir besonders aufgefallen, das Richten. Einen anderen richten. Das ist heute zum Volkssport gewesen. Jeder kann den anderen richten. Jeder kann es ins Internet setzen. Unbeschadet, neutral, anonym. Aber der, wenn man den anderen schlecht gemacht hat, seinen Senf ausgegossen über andere und über anderen. Was passiert dann? Ist das zurückzunehmen, wenn der Reputationsverlust da ist, der Ruf geschädigt ist, vielleicht durch Lügen? Mediengespräche sind voll von Kritik und Besserwisserei. Und das Schlimmste, ich sehe es in meinem eigenen Leben. Ich sehe es bei mir selbst. Wenn ich mal im Gottesdienst sitze und predige nicht, dann geht das bei mir los gegenüber dem Prediger. Ich bin auch Prediger. Dann sehe ich, was man besser machen könnte, was man anders machen könnte, wie ich das machen würde. Also ein Müll. Und wenn ich das mitkriege, denke ich immer, stopp Andreas, Schluss jetzt. Herr, was willst du mir sagen? Der hat sich vorbereitet, der hat sich gut vorbereitet, der hat sich Mühe gegeben. Halleluja, danke Herr für den Bruder, die Schwester. Ich höre zu, ich will hören, was du mir sagst. So ist das. Aber das ist doch so. So ist dieser Kritikgeist. Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, wie kann man durchhalten in diesem kälter werdenden Klima? In Hebräer 12, 15 finde ich persönlich eine Antwort, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Seht zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet und viele durch sie verunreinigt werden. Bittere Wurzeln. Bittere Erlebnisse, ungerechte Behandlung, missverstanden werden, betrogen worden, ausgenutzt, missbraucht, nicht beachtet, andere gefühlt immer. Das Herz wird bitter, negative Gedanken steigen auf, man kann nachts nicht mehr schlafen, die Situation steht einem vor Augen. Man möchte sich wehren, man kann nicht, man fühlt sich gelähmt, Zorn kommt hoch, Rache, Pläne, dir, euch zeige ich es, aus Plänen werden Taten, aus der Wurzel wächst eine Pflanze, sie streut bitteren Samen aus, der Unfrieden anrichtet, dem Unrecht geschah, wird zu einem Menschen, der Unrecht tut. Dieses Muster erkenne ich bei mir selbst und ich sehe es auch. Und die Welt ist voll von diesen Geschichten. Ich habe im kleinen menschlichen und ich habe einen anderthalbstündigen Bericht gehört. Das ist ja toll, also Internet ist ja toll, du kriegst heute YouTube-Filme, du kannst dich über alles informieren. Ich habe mir so einen Vortrag angehört über China und Xi Jinping. Hochinteressant. Die Engländer haben die Chinesen missbraucht, ausgenutzt. Es ist unsäglich, was da passiert ist. Und das Schockierende, Xi Jinping, der ja da aus diesem Volk der Chinesen kommt und in seiner eigenen Geschichte auch Demütigendes erlebt hat. China macht heute genau dasselbe mit anderen Völkern, was die Engländer mit China früher gemacht haben. Wer sich mit der Geschichte befasst, erkennt das. Ich könnte jetzt Beispiele bringen, aber es ist zu weit. Dem Unrecht geschah, der wird zu jemand, der Unrecht tut, wenn da keine Heilung geschieht. Und Jesus macht klar, Kein Mensch kann diesem Kreislauf entrinnen, nicht einer. Da nützt auch Studium nichts. Das einzige Heilmittel ist Gnade. Versäum die Gnade nicht. Die Welt wird nicht besser, zunächst mal. Erst wenn Jesus kommt, wird härter. Die Umstände werden schwieriger. Aber Jesus sagt, erwarte nicht von Politikern und von diesem und jenen, was die alles machen sollen, dass sie dir das Paradies auf Erden bringen. Du wirst endlos enttäuscht von einer Enttäuschung zur anderen. Das einzige Heilmittel ist Gnade. Schau auf mich. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich sehen konnte, was Jesus durchlebt hat, hat das meinen Schmerz gelindert und mir geholfen, Bitterkeit zu überwinden. Nicht in diesem Kreislauf weiterzugehen, sondern abzuschneiden. Seid wachsam in dieser erkaltenden Liebe, in dieser Entwicklung. Das Heilmittel ist Gnade. Wurzeln gründen. Ich muss doch euch fast zeigen. Das ist ein Streichholz, ja. Das ist ein Streichholz. So sind wir Menschen. Zerbrechlich, oder? Ich brauche nur so machen, dann knackt das. Aber wenn ich das Streichholz an einen Bewährungsstahl, kennt jemand von euch was vom Bau, ranmache, da kannst du versuchen, dieses Streichholz zu zerdrücken. Da geht gar nichts. Warum? Weil das Streichholz an diesem Stahl festgemacht ist. Wenn dieses Gummiband locker ist, kann rausrutschen. Wenn unsere Beziehung zu Jesus locker ist, nicht gut. Die derzeitige Entwicklung und die Wachsamkeit, zu der Jesus uns aufruft, bedeutet enger an mich, sagt Jesus. Enger, fester. Noch eine Windung rum, noch mehr Wurzeln, noch das Gebet, Herr, hilf mir. Und je fester, desto stabiler und unzerbrechlicher. Auch in der heutigen Zeit. Das fand ich ja so ein tolles Beispiel. Der dritte Punkt, wachsam in Bezug auf Israel. Wir wissen alle, was passiert ist. Ich will einfach nur auf einen Punkt eingehen oder auf zwei Punkte. Die Welt, die Medien, die UNO und die Regierung oft genug sind allgemein in einer negativen Haltung zu Israel. Wenn Israel einen Fehler macht, wird das mit der Lupe vergrößert ohne Ende. Da wird drauf rumgeritten. Wenn die Hamas etwas macht, ist man für einen Moment geschockt. 3 Tage später hat man schon wieder Barmherzigkeit und Verständnis und die Zivilbevölkerung. Das ist, ich will da nichts schönreden, was leicht wäre, aber ich merke eine Unverhältnismäßigkeit in Bezug auf Bewertung Israel und Palästinenser und die arabischen Völker. Wenn man sich damit näher befasst, heute Morgen haben wir es wieder gehört, in Nachrichten, 2-Staaten-Lösung fordert unsere Annalena Baerbock, das fordern sie alle. Du kannst mit einer Organisation wie der Hamas, die nur ein Ziel hat, Israel auszulöschen, wie Hitler, du kannst keinen Frieden machen, das geht nicht. PLO hat dasselbe Ziel. Und den übrigen arabischen Völkern, naja, sind nicht gerade Freunde. Das ist schwierig. Aber was mich noch mehr schockt, gut, bei der Welt erwartet man es nicht, man weiß das, aber trotzdem nicht gut. Aber was mich noch mehr erschreckt, ist unter nicht wenigen Christen so eine anti-israelische Haltung zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitkriegt, aber ich bin manchmal geschockt, was auch Christen, wiedergeborene Christen zu Israel sagen und denken. Beeinflusst von den Medien, sehr großes Verständnis für Gazastreifen, das Westjordanland. Aber Israel ist auch mit Brennglas vergrößert. Und ich finde, das ist eine ganz schlimme Sache. Und Jesus sagt nach dem Kapitel 24 im Kapitel 25 etwas, und zwar im Weltgericht. Die Völker werden vor ihm versammelt und die einen zur Rechten sollen kommen und die anderen zur Linken werden weggeschickt. Woran misst Jesus das? An dem, was ihr einem der Kleinsten getan habt, die zu mir gehören, was ihr mir getan habt. Und das ist auch das Volk Israel. Es ist Gottes erwähltes Volk und das bleibt so, dass es wieder da ist im Land, ist erfüllte Prophetie und Geschichte. Und dieses Volk ist zum Segen für alle Völker. Das ist heute schon zu erkennen, führt jetzt aber zu weit, um dann in die Einzelheiten zu gehen und wird auch noch. Und unsere Aufgabe ist es, Israel zu segnen und zu unterstützen und es zu lieben. Ich empfinde persönlich Liebe zu Israel, seit ich Christ bin. Dort ist unser Herr geboren, dort hat er gelebt. Das ist sein geliebtes Volk, das er nicht abgeschrieben hat. Und ich denke so, wir selber erwarten doch auch, dass man bei unseren Fehlern großzügig ist, oder? Was hältst du von einem Menschen, der mit dem Brennglas dich anguckt und dir immer sagt, ganz genau, was faul ist? Und anderen gegenüber, die vielleicht auch viel schlimmere Fehler machen, großzügig. Was würdest du denken? Bileam sollte Israel verfluchen. Er durfte es nicht. Er musste segnen. Und wenn du die Zusammenhänge liest in 4. Mose, da war einiges faul in Israel. Aber Gott hat gesagt, Bileam, du segnest. Was da faul ist, ist meine Sache. Das lass mal mir. Du bist nicht der Richter. Wir sind auch nicht die Richter Israels. Wir sind auch nicht die Richter übereinander. Wir sollen uns helfen, aber wir dürfen uns auch was sagen. Aber es ist ein Riesenunterschied. Richten bedeutet, die Person anzugreifen. Etwas sagen bedeutet, die Sache anzugreifen. Und das kann aus Liebe geschehen. Die Haltung zu Israel, da sollen wir wachsam sein und auch uns dazu zu stellen, wo das möglich ist, in Gesprächen. Ist gar nicht so leicht. Und der letzte Punkt, wachsam in der Bereitschaft zu dienen und zu geben. Matthäus 24, Abvers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihn zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen, an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das ist sowas von schwarz-weiß. Was ist der Punkt? Es ist leicht, sich bequem hinzusetzen, nichts zu tun, möglichst noch bei gutem Essen, und mit vielen anderen die zu kritisieren, die etwas tun. So oft erlebt. Es ist viel besser, Jesus zu fragen, was man tun kann und sich einzusetzen. Wo kann ich mithelfen in der Gemeinde? Wo kann ich mithelfen im Missionsauftrag? Wer sieht, Jesus kommt bald aus den Ereignissen unserer Zeit? Ich will keinen Tag berechnen, kein Jahr. Das sei ferne. Aber 5000 Jahre geht das nicht mehr. Um es mal ganz weit zu fassen. Das wird nahe sein. Die Dinge sind global, die jetzt laufen. Das ist nicht mehr lokal. Aber wer das im Blick hat, Jesus kommt, der überlegt sich doch eher, was ich tue. Wer aber sagt, der Herr kommt nur lange nicht, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein und die anderen kritisieren die Arbeiten, das könnte man immer besser machen, das ist nicht gut. Jesus sagt, es wird gepredigt, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das ist unser Auftrag. Deswegen wollen wir auch nach Litauen fahren. Nicht nur Geschenke zu verteilen, sondern den Kindern auch Jesus bringen. Das größte Geschenk. Schau nicht, was andere machen, wie gut oder schlecht es ist. Guck, was du selbst tun kannst. Wachet. Seid bereit. Ich fasse es nochmal zusammen. Wachsam am Wort Gottes festhalten, Verführung widerstehen, weil man den Betrug erkennt, Es geht nicht um moralische Kleinkläubereien, um irgendwelche gesetzlichen krassen Diskussionen. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus. An ihm festhalten bedeutet an seinem Wort festhalten. Hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Ich lasse mich nicht verführen. Nein, stopp. Wachsam darin, sich enger an Jesus zu binden. Siehe die Eisenstange mit dem Streichholz. Noch eine Bindung mehr. Lieber fester, um in dieser Entwicklung der Lieblosigkeit allgemein und auch der Lieblosigkeit Israel gegenüber, das war der dritte Punkt, wachsam zu Israel, um nicht mitgezogen zu werden, fest an Jesus zu bleiben. Und das letzte eben, wachsam schauen, wo kann ich Jesus dienen, mithelfen in seiner Gemeinde und bei der Verbreitung des Evangeliums. Das sind die vier Punkte, die mir so konkret vor Augen standen und stehen in Bezug auf diesen Ruf an uns. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für klare Gedanken und Wegweisung, die du uns gibst in dieser unserer Zeit, einer unruhigen Zeit, einer Zeit von Krisen, Kriegen, Spannungen, wachsendem Gegeneinander, Herr, einer Zeit von Kälte, Israelfeindlichkeit und auch Egoismus und Trägheit. Herr, da weckst du uns, da rufst du uns zu wachen und bereit zu sein, uns enger an dich zu binden, auf dich zu schauen, dich zu suchen und mit dir zu rechnen in unserem Alltag, um diesen Weg mit dir zu gehen bis zum Ziel und um für dich Zeugen zu sein in dieser Zeit. Daran segne du uns, Herr, und erinnere uns. Amen. Amen.